Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge mit dem Amorana-Gründer Lukas Speiser. Es ist eine Backflash-Folge und zwar ist das eine der meistgelosten Folgen, darum also auch sehr, sehr spannend und ich möchte die wieder einspielen, weil es sich absolut lohnt, die mal zu hören. Und zwar ist der Lukas einer von diesen Startup-Gründern, der es geschafft hat, einen Exit zu machen und so viel Geld zu kommen und wir reden über die Momente und darüber, was dann eigentlich nachher passiert und wie das nachher sich das Leben verändert. Eine mega spannende, mega inspirierende Folge zum Hören für alle, die gerade gründen wollen, schon gegründet haben und einfach mal wissen, wie das Leben überhaupt vielleicht so könnte werden, wenn man es mal in Anführungszeichen geschafft hat. Zumindest ist ja das von außen betrachtet so und sein Startup hat können verkaufen. Darum es lohnt sich absolut die Folge zu hören, auch wenn du sie schon mal gehört hast. Viel Spass bei dieser Folge mit dem Höhle der Löwen-Investor und Amorana-Gründer Lukas Speiser.
Hallo und herzlich willkommen zum Mach Dein Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom Mach Dein Ding Podcast.
Die Podcast-Folge ist unterstützt von der Across Advisory. Nach einem riesigen Erfolg im letzten Jahr, wo Marco Kratzer und sein Team 40 Jahresabschlüsse von «Mach dein Ding»-Hörerinnen analysiert hat und ihnen dabei gesamthaft über 580'000 Franken hat können einsparen, hat sich Marco entschieden, das gleiche Angebot auch dieses Jahr wieder zu machen. Als Hörerin vom Podcast analysiert er deinen Jahresabschluss 2024 komplett kostenlos während maximal 2 Stunden und zeigt dir völlig unverbindlich deine Potenziale auf. Das Angebot gilt bis am 31. März 2025 und ist einmalig. Das heisst, wenn du letztes Jahr schon profitiert hast, dann geht das in diesem Jahr nicht mehr. Ein absoluter No-Brainer. Darum melde dich jetzt bei Marco von der Across Advisory. Alle Infos findest du in den Shownotes. Mein heutiger Interviewgast kennst du ziemlich sicher aus dem Fernsehen. Er ist nämlich Investor bei die Höhle der Löwen. Sein Geschäftspartner war schon 2-mal zu Gast gewesen. Er ist nämlich Mitgründer von Amorana. Mein heutiger Gast ist der Lukas Speiser. Hey, schön, bist du da. Wie geht's?
Danke vielmals. Hoi Nico. Geht gut. Danke.
Perfekt. Ich freue mich mega. Eben, ich habe mit dem Alan schon ein paar Mal geredet. Der Alan ist in meiner Social Media Feeds ziemlich omnipräsent. Mhm. Und von dir hört man langsam ein bisschen etwas, habe ich das Gefühl. Ich habe dich zumindest jetzt abonniert. Ja. Schon die Sixpack dürfen begutachten. Ja. Deine Stories. man sieht es gar nicht so, wenn du live vor einem hockst. Aber gratuliere zu dem Ergebnis. Hey.
Danke.
Bist du jetzt aktiv auf Social Media? Willst du da mehr machen oder ist es mir so ein bisschen Hobby?
Also Instagram war immer so ein bisschen Hobby gewesen. Poste ich einfach Zeugs, um mit meinen Freunden connected zu bleiben. Und LinkedIn habe ich angefangen, nachdem ich aufgehört habe bei Amorana. Also wir haben die Firma verkauft und dann ein bisschen später, wo Alan und ich komplett rausgegangen sind, habe ich eigentlich LinkedIn gestartet. Einfach mit der Idee, dass ich so ein bisschen kann, über die Learnings reden und über spannende Stories, die wir mit Amorana gehabt haben.
Ihr habt Amorana verkauft. Wie lange habt ihr euch verpflichtet?
1 Jahr.
Und nachher bist du nach dem Jahr gerade raus oder noch etwas länger gearbeitet? Und
wir sind dann noch etwas länger dabei gewesen, damit es eine gute Übergabe gegeben hat. Und dann war es so ein Phasing out gewesen.
Ja. Und von Anfang an wirklich klar gewesen für dich, du willst nachher hören, wenn es nicht mehr dir ist?
Ja, also wir haben es eigentlich verkauft, weil wir wollten aufhören.
Okay. Ja. Ja. Warum wollt ihr hören?
Ja, ich habe so, für mich ist immer wichtig, also für mich ist früher sehr wichtig gewesen, viel Geld zu verdienen. Das ist einfach, das ist bei mir so omnipräsent gewesen. Da habe ich Finance studiert, weil irgendwie immer hat es geheißen, hey, wenn du auf die Investmentbank gehst, arbeiten, dort hast du den höchsten Einstiegslohn. Dort kannst du am meisten verdienen und dann habe ich Finance studiert, dann bin ich zu Goldman arbeiten und das ist für mich immer enorm wichtig gewesen. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, dass es eben nicht, doch nicht so wichtig ist. Es ist ziemlich lang gegangen, die Erkenntnis zu haben. Du hast die, glaube ich, auch schon gehabt, oder? Wichtig, Zeit mit der Familie zu verbringen, mit Freunden und Familie. Und als ich das gemerkt habe, habe ich einfach realisiert, dass das mit der Intensität, die wir Amorana gemacht haben, nicht möglich ist, gleichzeitig die Priorität auf Familie und Freunde und so zu setzen. Mhm. Und dort war für mich dann eigentlich klar gewesen, dass der nächste Schritt der Verkauf ist. Was ganz natürlicher Schritt war, weil wir haben schon immer gesagt, wir wollen es eigentlich bauen, um es zu verkaufen. Also wir haben nicht etwas wollen bauen, wo wir irgendwann mal vererben oder so, sondern wir haben es wollen bauen, um zu verkaufen. Aber dann ist der Zeitpunkt eigentlich auch klar gewesen.
Und du sagst, Geld ist dir wichtig gewesen und du bist bei Goldman gewesen. Was hast du dort verdient?
Das kann ich nicht sagen.
Nachher bist du aber von Goldman zu Amorana, zum Startup gründen.
Ja.
Der Schritt ist ja finanziell sicher ein brutaler Rückschritt das erste Mal. Also okay, vielleicht hast du Glück und dein Unternehmen wird gross, du hast es jetzt gehabt. Mhm. Wir können es teuer verkaufen, aber warum hast du denn damals, wo du sagst, Geld ist dir ja gleich sehr wichtig gewesen, trotzdem überhaupt mal den Schritt gemacht? Ist jetzt nicht unbedingt der naheliegendste?
Ja, es ist nicht so naheliegend, aber ein wichtiger Grund war, ich habe 2007 bei Goldman angefangen. Und das war der Anfang der Finanzkrise. Mhm. Und da war ich 4 Jahre bei Goldman gewesen, 4 Jahre lang Finanzkrise. Und das war einfach nicht mehr das Gleiche, wie es früher war. Oder? Also, mhm. Die anderen, die schon länger bei Goldman waren, haben sich immer lustig gemacht über die, die 2007 oder 2008 angefangen haben. Und einfach so gesagt, hey, you're too late to the party, oder? Die geile Zeiten sind vorbei. Und das ist halt auch, finanziell hat sich das schon gelohnt. Oder? Ich meine, Banken zahlen heute auch noch gut. Mhm. Aber es ist vom Umfeld her ist es halt nicht mehr so cool gewesen. Weil unsere Kunden sind Konkurs gegangen zum Teil. Ich habe Hedgefonds betreut, Privatbanken betreut. Und die Märkte sind katastrophal gelaufen. Also es war einfach eine 4-Jahres-Phase, wo halt Bärenmarkt war. Und das war einfach nicht so cool gewesen. Und da habe ich gedacht, hey, ich mache etwas Neues. Und ich war ziemlich zuversichtlich gewesen, dass ich selbstständig erfolgreich werden könnte. Und dann haben wir Ideen gesammelt und schlussendlich Amorana gestartet.
Aber das war wirklich das erste nach Goldman? Amorana?
Nein, wir haben ganz viele verschiedene Ideen gehabt. Also Alan und ich haben immer so ein Ideen-Brainstorming gemacht und dort haben wir ganz viele verschiedene Ideen gehabt. Also wir haben auch einen Online-Shop für Kinderspielsachen gehabt. Wir haben wollen den Tod digitalisieren, dass alles rund um den Tod eigentlich digital kannst abwickeln. Ist heute immer noch sehr viel analog, irgendwie Todesanzeigen und so Sachen. Wir haben ganz viele verschiedene Ideen gehabt und dann einfach gesagt, hey, wenn etwas funktioniert, dann setzen wir alles auf das. Und es ist alles so ein bisschen gelaufen und Amorana hat dann einfach mega angefangen anzuziehen. Also die Umsätze sind gestiegen, das Marketing hat funktioniert und dann haben wir gesagt, okay, alles andere weg und alles auf Amorana setzen.
Und hast du gekündigt, deinen Job, um die Ideenfindung zu machen oder ist das so neben dem Job parallel gewesen und wo du dann gemerkt hast, jetzt läuft Amorana, jetzt muss ich künden, jetzt gehen wir all in Amorana?
Also neben Goldman macht man nicht viel anders, oder? Also das ist wirklich, das ist so ein Job, wo die ganze Zeit in Anspruch nimmt, oder? Also es sind 14, 15 Stunden Tag und dort habe ich nichts nebenbei gemacht. Ich bin bei Goldman gegangen, weil es mir einfach nicht mehr gepasst hat. Mhm. Also es ist einfach nicht mehr so cool gewesen, wie es am Anfang war. Und dann habe ich gedacht, hey, ich könnte mal und das Finanzpolster gehabt, um das zu machen. Und dann erst nachher ist quasi die Ideenfindung gekommen.
Also eigentlich schon das erste Mal damals gemerkt, nur Geld verdienen, wenn man noch nichts mehr nebendran kann machen, macht nicht Spass. Aber hast du Erfahrung zu uns mal müssen machen,
ja.
Wie Amorana? Ja. Ich glaube, die Amorana-Geschichte, die kennt man, wenn man jetzt irgendwie ein bisschen das verfolgt. Eben der Alan hat die 100-mal erzählt, du bist auch schon gleich aktiv gewesen in die Richtung. Darum wollte ich lieber viel mehr in die Geschichte nach Amorana eingehen heute. Für mich bist du das erste Mal auf den Plan gerückt, wo du bei die Höhle der Löwen gekommen bist. Und dort wirst du ja als E-Commerce-Unternehmer vorgestellt. Nicht, wie es der Alan immer sagt, als Dildo-Verkäufer. Haben sie das nicht wollen sagen?
Ja, das haben sie, glaube ich, nicht wollen. Manchmal sage ich es irgendwie in den Aufzeichnungen und so. Manchmal komme ich durch damit. Aber so quasi offiziell haben sie das nicht wollen.
Okay. Wie kommt man an so einen Job an? Also, ist das bezahlt?
Nein, das ist nicht bezahlt. Nein.
Also du bist wirklich einfach als Investor dort?
Ja.
Wie kommst du dort an?
Ich bin angefragt worden. Ich bin nach dem Verkauf von Amorana bin ich angefragt worden. Unter anderem auch, weil der Roland Bracchia von Anfang an schon bei Höhle der Löwen dabei ist. Und der Roland Bracchia war Investor bei Amorana gewesen. So haben wir ihn kennt. Er war auch im Verwaltungsrat von Amorana gewesen. Und da hat sich eine Freundschaft entwickelt über die Jahre. Und nachher hat er mich gefragt, ob ich mitmachen
würde. Du und der Alan haben ihre gleiche Beteiligung gehabt?
Mhm.
Also der Ellen war gerade beim Fabio im Podcast gewesen. Dort haben sie etwa über die Höhe vom Verkaufspreis geredet. Er darf nichts sagen, aber ja. Fabio hat ein bisschen gewährleistet. Also es ist ja ein schöner Betrag. Wie viel bist du der Meinung, braucht es, dass es Sinn macht, so als Löwe, ob jetzt das in einer Sendung oder einfach auch sonst zu investieren? Wie viel muss man haben, dass das Sinn macht?
Ja, also braucht schon ein gewisses Vermögen, dass es Sinn macht, in Startups zu investieren, weil erstens ist es Hochrisiko, also das kann alles auf Null, oder wenn du irgendwie diversifizierte ETFs, Aktien, ETFs investierst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass alles auf Null geht, extrem klein. Bei Startups ist die Wahrscheinlichkeit einiges grösser, und dann willst du halt nicht einen zu grossen Teil von deinem Gesamtvermögen in Startups investieren, oder willst du nicht zu viel riskieren. Und für mich ist das hier so ein bisschen 10% von meinem Gesamtvermögen, wo ich maximal in Startups investieren möchte. Mhm. Und ja, und das erlaubt mir jetzt, das zu machen, oder? Aber ja, also du brauchst einen gewissen Mindestbetrag, damit das überhaupt Sinn macht. Weil in den Startups musst du ja dann auch noch diversifizieren. Also willst du sicher mal 10, willst du nicht einfach sagen, okay, ich nehme 10% von meinem Vermögen und investiere in ein Startup. Das wäre dann zu viel Risiko. Ja, also willst du diversifizieren und willst nicht zu viel von deinem Gesamtvermögen in Startups investieren.
Bei Amorana hast du gesagt, du bist immer, du hast zu viel gemacht, hast gemerkt, irgendwie, du hast keine Zeit mehr rundherum. Wie sieht dein Alltag heute aus? Hast du noch ein aktives Einkommen, also einen Job, der dafür bezahlt wird?
Nein. Also das ist ja eigentlich auch eins von den Zielen gewesen, dass ich nicht mehr irgendwie für jemanden muss arbeiten, sozusagen. Weil auch nach dem Verkauf von Amorana habe ich gemerkt, also sobald wir verkauft haben, sind wir ja eigentlich Angestellte gewesen. Und dort habe ich gemerkt, das hat etwas verändert in mir. Also es ist irgendwie, also ich bin auch als Angestellte bei Goldman immer motiviert gewesen, aber wenn du etwas für dich selber machst, ist einfach etwas anderes. Also für mich hat sich das so richtig angefühlt und dann quasi von dem wieder zurück in für jemanden arbeiten, hat sich dann so falsch angefühlt, dass ich einfach gewusst habe, ich werde nie mehr irgendwie für jemanden arbeiten.
Und so nochmal selber etwas machen? Das gibt mir ja ganz viel. Eben. Ich meine, du weißt, wie es geht, du hast Kontakt. Wenn du ja investierst, nehme ich an, siehst du auch immer gerne, wenn jemand schon mal etwas erreicht hat, dann investiert man lieber. Die Bewertung ist vielleicht ein bisschen besser, weil man ja weiss, ja, der weiss, um was es geht. Wäre nichts, also sagst du, nein, eigentlich stimmt das Leben so?
Also für mich stimmt es so, wie es jetzt ist im Moment, aber ich bin 42, also bin auch nicht sicher, ob ich jetzt in den nächsten 40 Jahren quasi nichts mache. Aber ich habe jetzt nichts Neues gestartet und was mir jetzt Spass macht, ist eben mit anderen Startups zusammen arbeiten. Und das kann ich durch Höhle der Löwen, kann ich das super gut. Ich habe unterdessen etwa 22 Startups oder 23 Startup-Investments. Das ist immer ein bisschen etwas zu tun, oder? Dann bin ich auch in einem Verwaltungsrat. Das ist schon Arbeit, die ich muss machen und will machen. Aber nichts mehr, wo ich nicht quasi einfach über meine Zeit kann bestimmen kann.
Wie sieht denn so eine Woche in deinem Leben aus heute?
Ja, das ich werde das oft gefragt und dann wenn ich das antworte, ist meistens so ziemlich Erstaunen zu erkennen in den Gesichtern der Leute, weil ich mache nicht viel. Also ich mache wirklich... aber ich sage dir zuerst, wieso. Weil ich habe vor etwa 5 Jahren habe ich angefangen, so ein Jahresend-Review zu machen. Und das ist etwas, was ich mal gehört habe beim Tim Ferriss. Das ist mega geil. Du schaust dir deinen Kalender durch. Und zwar jede Woche. Also ich mache das immer am 1. Januar. Ich schaue jede Woche von meinem Kalender an. Und ich tue religiös alles in meinen Kalender eintragen. Also jedes Meeting, das ich habe, jeden Kaffee, den ich mit jemandem mache, ist alles in meinem Kalender drin. Früher, wo ich noch geschafft habe, sogar meine Trainings. Einfach, weil du musst es blocken, sonst machst du es nicht, oder? Ist alles in meinem Kalender gewesen. Und da habe ich angefangen, das durchzuschauen, immer am 1. Januar. Und dann habe ich 2 Spalten gemacht. 1 Spalte ist positive Sachen und 1 Spalte sind negative Sachen. Also Sachen, die mir Freude gegeben haben oder Sachen, die ich zurückdenke und denke, ah, das hat mir nicht Spass gemacht oder das hat mir nicht gut getan.
Ich hoffe, mein Podcast ist mal auf der guten Seite.
Darum bin ich da. Podcasts sind etwas Cooles, oder? Darum mache ich es. Aber dann habe ich gemerkt, dass so auf der linken Seite, auf der Spalte, die negativ ist, wenn ich alles durchgeschaut habe, das ganze Jahr, sind viele Sachen gewesen, die mit dem Arbeiten zu tun haben, Verpflichtungen, die halt gekommen sind durch das, dass wir Amorana gehabt haben. Und in der rechten Spalte ist immer Familie, Sport, und Reisen gsi. Und Freunde natürlich. Also Familie zählt für mich einfach Menschen, die mir wichtig sind. Also Familie, Freunde. Und das ist auch ein Grund, warum wir dann Amorana verkauft haben, weil ich einfach gemerkt habe, hey, links ist mega viel, was mit Amorana zu tun hat. Rechts hat es schon auch Sachen gehabt, die mit Amorana zu tun haben, aber es ist immer weniger geworden. Und all die rechten Sachen sind Sachen gewesen, die ich vernachlässigt habe, weil ich so viel arbeiten musste. Und die Übung habe ich weitergemacht, auch nach dem Verkauf von Amorana. Und das ist jetzt effektiv so weit, dass ich in der rechten Spalte habe ich Höhle der Löwen, weil ich mega gerne mit Startups zusammen arbeite. Und die Dreharbeiten sind auch cool, es ist intensive Zeit, aber es ist richtig cool, es sind coole Leute. Und dann reisen und Zeit mit Freunden verbringen, oder? Und darum sind das jetzt eigentlich die zwei Sachen, die ich noch mache, oder? Ich investiere in Startups und ich verbringe Zeit mit Leuten, die mir wichtig sind. Und das manifestiert sich so, dass ich dann nach dem Verkauf von Amorana habe ich meine paar besten Freunde angerufen und gesagt, hey, wir haben uns so lange nicht mehr gesehen. Gewisse Freunde haben mich noch gefragt, hey, kommst du mit in die Ferien und so, habe ich immer Nein gesagt. Irgendwann haben sie dann aufgehört zu fragen. Mhm. Dann habe ich gesagt, hey, jetzt haben wir uns so lange nicht mehr gesehen, sag mir, wo du als nächstes in die Ferien gehst, ich komme mit. Egal wo, egal wann. Oder? Und dann bin ich halt nach Kenia gegangen. Ich wäre sonst nie nach Kenia, aber mein Freund hat nach Kenia wollen. Bin nach Japan gegangen, einfach überall hin, weil Leute, die mir wichtig waren, gesagt haben, hey, ich gehe dort hin. Und dann bin ich einfach mitgegangen. Und das mache ich jetzt seit irgendwie anderthalb Jahren oder so. Also mache einfach das, was ich irgendwie kann machen kann, um Zeit mit Leuten, die mir wichtig sind, verbringen.
Und das könntest du dein Leben lang weitermachen, so gross ist dein Vermögen, dass du kein aktives Einkommen brauchst, das reicht dir mit über passive Einnahmen, dass du das Leben so kannst finanzieren.
Ja. Ja.
Geil. Das ist ja schon auch ein Traum. Mhm. Hast du, wenn, es klingt schon ein bisschen nach einer Leidensgeschichte am Schluss von Amorana. Also es klingt schon, als wäre es schon so gewesen, dass irgendwie keinen Spass mehr gemacht hat. Wie ihr habt jetzt ein super teuer können verkaufen, also ich weiss nicht, was ihr Umsatz gemacht habt, aber viel Geld bekommen. Hast du das Minimum gesetzt? Wie gross wäre das gewesen? Oder weißt du, wie fest ist das über... Hast du einfach gesagt, ich will verkaufen und wir nehmen dann halt da, wo wir rüberkommen?
Nein, also wir haben uns schon irgendwie einen gewissen Betrag gesetzt, wo wir gewusst haben, von dem können wir dann leben. Und haben aber den Verkaufszeitpunkt haben wir eigentlich gewählt, wo wir gesehen haben, dass es wirklich angefangen hat, profitabel zu werden. Also weil das Business verkaufen, wenn es profitabel ist, ist einiges einfacher, mhm, wie wenn es noch nicht profitabel ist und musst irgendwie noch viel Fantasie verkaufen. Oder? Also mit Amorana haben wir dann wirklich so 2019, 2020 dann natürlich ein super starkes Wachstum gehabt und dann auch eben in Profitabilität gekommen sind. Und dann haben wir gemerkt, okay, das funktioniert. Und das sagt mir häufig, dass so ein Business nach 6-7 Jahren fährt es auch richtig gut funktionieren. Und das ist bei Amorana genau auch so gewesen. Und darum haben wir dann eigentlich gesagt, es ist der richtige Zeitpunkt zum Verkaufen.
Wie viel Vorlauf braucht es zum Verkauf?
Also unser Verkauf ist ziemlich schnell gegangen. Wir haben etwa in 7 Monaten haben wir alles durchgehabt. Aber es gibt Cases, so ein Jahr, anderthalb Jahre gehen. Aber wir haben halt sehr gute Datenlage gehabt. Wir sind sehr gut vorbereitet gewesen eigentlich für das, weil wir schon immer gewusst haben, wir wollen auf das hinschaffen. Oder?
Mhm. Jetzt investierst du in andere Startups und ich glaube, die meisten Startups, die ja eben so unterwegs sind, wie wo du jetzt investierst, dass sie Investoren suchen, die steuern ja eigentlich, oder die träumen ja von dem Szenario, wo du gemacht hast. Mhm. Und schlussendlich ist es ja nur ganz ein kleiner Teil, wo das in dem Umfang, in dieser Größe funktioniert. Wie fest kannst du denen helfen? Oder auch was sind so die Learnings, die du denen mitgibst, daraus, dass du es selber geschafft hast?
Also es kommt mega darauf an, was für ein Startup das es ist und in welcher Phase das es sind. Mhm. Oder also das eine Extrem ist fey.ch, das ist ein Online-Job für Zimmerpflanzen. Und das ist halt E-Commerce, das ist Online, das ist alles Zeugs, wo ich sehr gut verstehe. Und die machen ja auch ihre eigene Logistik. Mit Amorana haben wir unsere eigene Logistik gemacht. Also dort habe ich recht viel können beitragen, weil es halt genau das ist, wo ich schon Know-how habe. Also es war frühe Phase gewesen und es war E-Commerce gewesen. Oder ist immer noch E-Commerce. Und dort bin ich recht gut involviert gewesen, dort bin ich auch im Verwaltungsrat. Super guter Austausch mit denen dort bringt das viel. Das andere Extrem ist Rimac. Ich weiß nicht, ob du Rimac kennst. Das sind so Hyper-Electro-Cars. Mhm. Die haben gerade Kooperation mit Porsche, machen die Komponenten für Porsche, machen das Elektroauto zusammen mit Bugatti und so. Und das ist eher later stage. Und ich habe überhaupt nichts, kein Know-how über Autos. Mhm. Also dort habe ich überhaupt nichts damit zu tun. Das ist reins einfach Finanzinvestment mitgemacht und fertig.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Ideen verwirklichen kann. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und bietet dir den bequemsten Weg zu deinem Unternehmen. Alles aus einer Hand, Gründungen ohne Notartermin sowie eine Bestpreisgarantie. Willst auch du deine Ideen leben? Dann gang auf www.fasoon.ch. Wenn gründen, dann mit Fasun.
Warum machst du so ein Finanzinvestment mit? Also ich verstehe beide Seiten. Auf der einen Seite sagst du ja 10% investierst in Startups und dort ist ja häufig eben, du kannst etwas beitragen, es macht Spass, du hast gerne mit diesen Startup-Leuten zu tun. Auf der anderen Seite die anderen 90% eher konservativ investiert. Warum denn noch so das Zwischending? Was gibt dir da? Warum sagst du so etwas noch?
Ja, das ist eine gute Frage. Dort habe ich einfach durch Kontakt habe ich dort in einer Runde mitmachen, wo man sonst, wo nicht offen war eigentlich. Und da habe ich das einfach als eine super Opportunity gesehen, um dort einsteigen.
Aber hast du ja gesagt, Geld spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Hast du ja eh genug. Weißt du, eigentlich geht es ja nicht mehr darum, das Geld vermehren.
Ich will nicht sagen, Geld spielt keine Rolle und ich habe eh genug. Oder? Also schlussendlich muss ich das Geld, das ich habe, mit dem muss ich ja so umgehen, dass es solange ich lebe. Und das heisst, ich muss sinnvolle Investments machen und ich muss es nicht einfach irgendwie zum Fenster rausrühren. Und darum bin ich auch, also ich bin auch immer noch mega sparsam. Ich bin mega sparsam aufgewachsen, bin immer noch mega sparsam. Ich kann mir jetzt einfach ein bisschen mehr Sachen leisten, aber meine Lebenshaltungskosten sind nicht mega hoch. Und ja, darum mache ich all die Investments einfach auch als Finanzinvestments, damit ich etwas damit verdiene.
Kannst du sagen, wie hoch deine Lebenshaltungskosten sind? Du meinst mega hoch, mit dem kann ich nicht mehr etwas anfangen.
Ja, mit dem, das stimmt. Ich kenne Leute, jetzt sind es viel höher, aber ich kenne Leute, jetzt sind es tiefer. Also es ist so, mittlerer sechsstelliger Bereich. Mittleres Viertel. Ungefähr.
Mittleres Viertel?
Ich weiss nicht, was das bedeutet.
Mittleres Unterviertel oder mittleres Oberviertel?
In der unteren Hälfte.
In der unteren Hälfte.
In der unteren Hälfte.
Ja. Ja, also, eben, ich meine, für den Normalo ist es wahrscheinlich ein guter Lebensstil, aber mit deinem Vermögen ist es sicher eher machbar. Einfach machbar, tendenziell, ja. Denke ich. Okay. Mega spannend. Was hat deine Präsenz auf Höhle der Löwen in deinem Leben sonst verändert? Wirst du plötzlich auf der Straße erkannt? Merkst du das? Wirst du mal angesprochen? Oder viel weniger, wie man es würde annehmen?
Also ich habe eigentlich gedacht, dass es wirklich irgendwie eine Veränderung gibt, aber es hat praktisch null Impact. Also immer wenn es ausgestrahlt wird, komme ich LinkedIn-Anfragen über von Leuten, die dann meistens Geld wollen. Nicht erstaunlich natürlich. Aber sonst irgendwie angesprochen. Ja, wirst ab und zu mal angesprochen, wenn ich neu mit bist. Aber also hat mein Leben nicht verändert.
Jetzt weiss ich natürlich, es hören viele Startup-Gründer auch den Podcast. Der eine oder andere wird auf der Suche sein nach Geld, wo du potenzieller Investor könntest sein. Wie viele Pitch-Decks bekommst du?
Ja, also ich tue sie nicht aktiv promoten, quasi, dass ich Pitch-Decks suche.
Aber durch deine Präsenz in Höhle der Löwen ist es wie
macht so sie, ja. Ein, zwei pro Woche vielleicht oder so.
Aber gleich, also einfach blind.
Ja.
Und wie lange schaust du eins an, bis du entscheidest, mal schaue ich vertieft an oder rühre ich wieder weg?
Ja, also es ist alles. Ich meine, wenn ich es aufmache und ich sehe, das ist eine Idee, die ich einfach nicht sinnvoll finde oder das Produkt, das ich nicht sinnvoll finde, dann schaue ich gar nicht wirklich weiter. Mhm. Und dann Sachen, wo ich denke, hey, das ist eine coole Idee, dann kann ich schon recht tief hineingehen. Ja, und dann, also geht eine Stunde und dann fange ich an zu recherchieren im Internet und dann fange ich an umfragen und dann nimmt es mich auch schon mega Wunder, oder? Wie die das machen und wie die Metrics sind und wie es funktionieren kann. Und dann kommen bei mir eigentlich alle Fragen, die ich in der Sendung stelle. Oder? Also das in der Sendung ist ja, ist ja wie echt, das sind wirklich Fragen, die ich kann. Oder? Und dann probiert man durch das, probiert man halt herauszufinden, wie viel ist das wert, was ist das Potenzial und so. Ja, das mache ich dann quasi einfach für mich selber.
In der Sendung hast du ja zumindest das, was ausgestrahlt wird, eben, man weiss ja, ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt, dass einige Deals in der Sendung zwar zustande kommen, aber nachher nicht, weil du eben so einen Teil von dieser Due Diligence gar nicht machen kannst. Also in der Sendung, weil man ausgestellt wird etwa eine Viertelstunde, wie lange geht der Pitch effektiv, wo ihr seht und ihr könnt Fragen stellen?
Also wir haben eigentlich 45 Minuten alloziert pro Case. Aber es geht alles zwischen einer halben Stunde bis anderthalb Stunden. Also die längsten Cases sind wirklich anderthalb Stunden, weil dann gibt es noch mehrere Verhandlungsrunden, also dass die rausgehen und besprechen, ob sie unser Angebot annehmen, das ist auch echt, oder? Dass wir uns untereinander besprechen, was wir wollen, für das Angebot machen, das ist alles echt und das zieht sich dann halt. Und dann geht das halt anderthalb Stunden, ja.
Aber dort habt ihr keine Vorinformationen, eben nicht noch ein Pitch-Deck dazu, sondern ihr seht wirklich nur, es kommt ein Gründer rein, ihr überlegt euch, was es könnte sein, was man im eigentlich auch noch sieht, so vorbereiten, was das ist jetzt echt da für eine Geschäftsidee, was könnt ihr uns mit dem sagen? Und nachher musst du wirklich nach diesen 3/4 Stunde bis 1/2 Stunde entscheiden.
Ja, ja. Also wir sind auch, unsere Aufenthaltsräume sind getrennt. Also wir sehen auch nicht, wenn sie ein Studio umbauen, weil dann könnten wir ja schon sehen, was sie aufbauen und quasi googlen und irgendwie probieren, etwas herauszufinden. Es ist wirklich dann, wenn wir ins Studio laufen, haben wir uns das Telefon abgegeben, laufen rein und sehen, was ist es für ein Start-up. Und dann können wir Gründerinnen machen, ihren Pitch und dann haben wir eben die Zeit zum Fragen stellen und that's it.
Also auch ein Erlebnis als Investor, das du eigentlich so, sonst nicht so hast. Spannend. Wie viele von deinen 23 Cases, wo du gesagt hast, hast investiert, sind über die Höhle der Löwen standen und wie viele außerhalb?
Ich würde sagen, 12, 13 sind von Höhle der Löwen.
Okay.
Etwa die Hälfte, ja, mehr, ein bisschen mehr als die Hälfte.
Du kommst 1 bis 2 Pitch-Decks über. Was muss jemand machen, damit es ein bisschen in die engere Auswahl kommt, dass du denkst, okay, ich schaue das überhaupt an, ohne dass jetzt mal Geschäftsidee mal ausblenden, logisch, wenn das nicht passt. Aber so in der Ansprache, in der Kommunikation, was kommt gut an und was denkst du an mich? So, schon, wenn du noch nicht mal das Pitch-Deck aufgemacht hast?
Ja, also ich bin ein Zahlenmensch. Ich glaube, das sieht man auch in der Sendung. Oder? Ich frage immer nach Zahlen. Und für mich ist es wichtig, dass ich das im Pitch-Deck dann auch ziemlich schnell mal sehe. Und einfach die ganze Aufmachung. Oder? Also ich habe schon Pitch-Decks bekommen mit Schreibfehlern auf der ersten Seite und so Zeug. Und da hast du einfach das Gefühl, okay, die arbeiten nicht sauber. Und dann ist der Case irgendwie schon tot, oder? Von Anfang an. Ja, das Gesamte muss stimmen und es muss wirklich einfach gute Informationen sein und die Idee natürlich, oder? Das ist enorm wichtig.
Und noch mal einen Schritt weiter vor, also bevor du überhaupt das Pitch-Deck aufmachst, weißt du, wie soll man an dich antreten? Oder was sind so schlechte Beispiele, die du vielleicht hast, wo jemand mal an dich antreten ist und du denkst, das Pitch-Deck muss ich gar nicht anschauen, egal wie gut das es ist?
Ja, also es gibt natürlich Leute, die schicken gar kein Pitch-Deck. Dann schreiben sie, hey, wir sollten uns mal kennenlernen. Und das ist so, ja, okay, wieso, weißt du? Also, das ist ja ein bisschen komisch. Dort antworte ich einfach nicht. Also es gibt wirklich noch viele so Anfragen, oder so. Hey, wir sollten uns mal kennenlernen, ich habe eine mega coole Idee. So, ja, also, weißt du, wenn jemandem schreibst, und der muss sich ja dann Zeit nehmen für das, dann gib einfach mehr Informationen, oder? Und dann auch solche, die irgendwie sagen, sie haben eine Idee, und dann frage, also früher habe ich gefragt, ja, was ist die Idee? Und dann sagt sie, ja, das kann ich nicht sagen, weil es ist mega geheim und so. Musst du zuerst ein NDA unterschreiben? Und ja, also weißt du, wenn ich überhaupt nicht weiss, wieso soll ich nur ein NDA unterschreiben? Also es muss einfach gut daherkommen, es muss irgendwie Sinn machen. Ja. Oder?
Was ist allgemein deine Gedanken zu einem NDA? Also, zum schnell erklären, oder eben so ein Non-Disclosure Agreement, du darfst nichts rausgeben, du musst unterschreiben, dass das geheimhaltig ist und so weiter, oder? Gibt es einen Grund für das? In der Startup-Phase, dass du einem Investor gegenüber so etwas unterschreiben musst, oder sagst auf Stufe Pitch-Deck, wüsstest du nicht, warum?
Ich wüsste nicht, warum. Also ich lehne es meistens ab. Weil Ideen gibt es wie Sand am Meer. Es ist alles in der Execution. Mhm. Auch mit Amorana, wir haben nichts Neues erfunden. Mhm. Nichts. Also wenn wir jetzt zu einem gegangen wären, gesagt hätten, hey, da ist unser Sandy, hey, du das bitte unterschreiben, und dann unterschreibt das und dann sagt er, was macht er? Mhm. Wir machen einen Online-Shop. Also wir haben nichts Neues erfunden. Mhm. Und es ist alles in der Execution. Wenn jemand jetzt kommt und er hat etwas, irgendwie wirklich etwas Neues erfunden, dann sollte er es eh patentiert haben, brauchst du auch wieder kein NDA. Mhm. Das ist alles im Patent, oder? Also ich habe es jetzt noch selten gesehen, dass jemand gekommen ist und mir eine Idee gezeigt hat, wo ich gesagt habe, hey, wow, das, so, schon nur die Idee ist Millionen wert, oder?
Jetzt hast du aber vorher, irgendwie zwei Sätze vorher, gleich gesagt, die Idee ist mega wichtig.
Mhm.
Und jetzt sagst du, ja, die Idee ist schlussendlich, eben, es geht um die Execution. Was muss denn eine Idee haben, dass du sagst, okay, mal könnte interessant sein, weil wie du sagst, wenn einer jetzt einen Online-Job macht für Zimmerpflanzen, fei.
Mhm.
Ja, eben, die Idee an sich.
Ja, ja. Also, ich würde die Idee nicht übergewichten. Oder? Das muss ich ein bisschen relativieren, was ich vorher gesagt habe. Die Idee ist sekundär. Oder die Idee ist Initiator, oder? Also du musst irgendeine Idee haben, um etwas zu machen. Aber wie du es nachher executest, ist enorm wichtig. Also, eben vor Fee hätte ich nie gedacht, dass du irgendwie mit einem Online-Shop für Pflanzen kannst Geld verdienen. Ich irgendwie gedacht, ja, das kaufen alle im IKEA und so. Aber das ist wirklich, sie haben ein logistisches Problem gelöst, oder? Dass sie Pflanzen effektiv kannst verschicken, ohne dass sie sterben. Aber das ist ja alles in der Execution, oder? Also, es ist nicht die Idee an sich. Also, die Execution ist viel wichtiger.
Das heisst, du investierst auch in einer Phase, wo du schon Execution kannst einschätzen kannst. Also jetzt nicht mega früh, sondern wo du sagst, okay, Idee ist mal das eine, aber irgendwie etwas muss vorgewiesen werden, dass du kannst sagen, ich sehe, ihr habt auch eine Ahnung davon, wie man es umsetzt.
Ja, also ich bin überhaupt nicht stark in Startups, wo quasi, oder sie kommen und haben nur ein Patent, da kann ich mir null vorstellen, quasi, was ist das Potenzial von dem und so. Darum bin ich halt mehr in Startups, wo ich verstehe, eben auch physische Sachen, E-Commerce oder Fintech, das verstehe ich. Sachen, die jetzt noch keinen Umsatz haben und nur quasi die Idee und Potenzialanalyse, dort habe ich manchmal Mühe, die zu analysieren und zu bewerten. Ja.
Ja, es ist halt noch viel mehr Fantasie, wie
irgendwie,
wenn man etwas sieht. Was ist denn so der richtige Zeitpunkt, um an dich anzutreten? Eben, was möchtest du sehen? Was muss schon gemacht sein? Wenn jetzt jemand zulässt, dann sagt man, ich würde mal gerne haben, dass der Lukas bei mir investiert. Zu welchem Zeitpunkt sollte ich mich bei dir melden? Wie viel Umsatz braucht es? Oder wie viel Gewinn? Oder wie viele Kunden? Was ist so der Sweet Spot?
Also, ich glaube nicht, ich muss gar nicht einen gewissen Betrag festlegen. Es ist so ein eine Kombination, oder? Wenn jemand kommt und sagt, hey, ich habe letzten Monat 10.000 Stutz Umsatz gemacht mit null Marketingkosten, das ist alles Mund zu Mund und das ist das Produkt, dann finde ich das schon spannend, oder? Mhm. Wenn jemand kommt und sagt, hey, wir haben letzten Monat 200.000 gemacht, dann kann das auch mega spannend sein. Also, für mich ist so ein bisschen, gewisse Traction muss da sein. Es muss noch nicht perfekter Product-Market-Fit sein, aber gewisse Traction, also irgendwie eine gewisse ARR, wo man sieht, okay, haben schon Kunden können aufbauen oder eben gewisse Umsatz im E-Commerce. Mhm. Das sind die Sachen, die ich einfacher kann bewerten kann. Mhm. Ja.
Ich probiere manchmal, die Sachen zu erklären, wo du sagst, für Leute, die vielleicht nicht ganz so drin sind. ARR ist quasi Annual Recurring Revenue, also so ein wiederkehrender Jahresumsatz, wo durch ein Abo-Produkt oder so wie klar ist, das kommt eigentlich jährlich rein. Super spannend. In welcher Branche bist du aktiv? Mit 2023 ist es sehr divers. Mhm. Oder sagst du, nein, der Fokus ist schon E-Commerce, also wo du kannst, wo du dich kannst reinbringen, wo du die Erfahrung hast. Oder jeder, der einfach etwas Cooles macht.
Ja, ich habe mir das überlegen, bevor ich gestartet habe. Oder? Ich habe mir recht viele Gedanken gemacht, bevor ich zu Höhle der Löwen gegangen bin. Macht das überhaupt Sinn für mich, dort mitzumachen? Eben, auf was will ich mich fokussieren? Und da habe ich zuerst gedacht, okay, ich tue mich voll auf E-Commerce fokussieren, weil das kann ich. Mhm. Aber als Höhle der Löwen-Investor muss man fast zwingendermaßen Generalist sein. Weil es kommen ja alles mögliche Sachen. Es kommen irgendwelche Produkte, es kommen irgendwelche Fintech, es kommen E-Commerce, dann kommt irgendjemand, hat einfach ein Patent und noch nicht sonst viel. Und wenn dann halt ihren zu engen Fokus festlegst, sind schon mal 90% von den Sachen, die kommen, musst du einfach schon sagen, ja, das mache ich nicht, weil es nicht in meinem Fokus ist. Und darum habe ich mich zwungenermaßen entschieden, dass ich so quasi Generalist bin. Und darum habe ich auch in alles Mögliche investiert. Oder? Also das kann Food sein, das kann Fintech sein, E-Commerce, wirklich alles Mögliche.
Du kannst ja eben auch außerhalb von der Höhle der Löwen investieren. Oder das machst du ja auch, nicht nur über die Höhle der Löwen. Und dort könntest du ja ein bisschen spezifischer sein, eben, wenn du aktiv Pitch-Decks suchst, kommst du noch mehr über oder kommst du noch mehr über. Warum den Weg über die Höhle der Löwen gemacht? Also warum hast du gesagt, mal, ich mache das in dieser Sendung, einfach weil der Roland Brack gesagt hat, es ist super spannend und sollst du das mitmachen? Oder, weißt, warum hast du gesagt, ich mache das in der Öffentlichkeit? Weil man stellt sich ja auch in die Öffentlichkeit mit, ich bin vermögend, das hat ja vielleicht auch Negativseiten, oder eben, wenn man das so öffentlich sagt, warum hast du den Schritt gemacht?
Also ich habe verschiedene Komponenten cool gefunden. Einerseits, weil wir einfach 2 Wochen zusammenkommen und in diesen 2 Wochen knapp 50 Cases sehen. Das ist quasi vorselektiert, Cases anschauen. Das kann man natürlich auch in irgendwelchen Venture Networks und so. Aber das habe ich eine coole Komponente gefunden. Und dann habe ich es auch noch spannend gefunden, also bei so einer Fernsehproduktion mitzumachen. Mhm. Und habe mir einfach gesagt, hey, ich mache das 1 Jahr und wenn es mir Spass macht, dann schaue ich weiter. Und wenn nicht, dann höre ich wieder auf. Oder? Also, das ist so, das ist irgendwie, eben, man hat einfach wieder können aufhören. Und in der Schweiz ist es ja auch nicht so, dass man irgendwie wirklich, also ich sehe mich selber nicht als berühmt. Also null, weißt du, ich werde dann wenig angesprochen und so. Das ist jetzt etwas, wo ich das Gefühl habe, das Risiko, dass da irgendwie, dass das aus dem Ruder läuft und irgendwie negativ wird, ist überschaubar. Und wenn ich nicht mehr mitmache, dann bin ich nicht mehr in den Medien und dann ist es auch fertig, oder? Also darum habe ich, das, habe ich gedacht, ich mache das.
Wie gross ist die Reichweite? Weißt du, wie oft wird so eine Sendung geschaut?
Ja, also normalerweise publizieren sie es nicht, aber letztes Jahr bei der Ausstrahlung haben sie effektiv einmal etwas publiziert, darum kann ich das auch sagen. Und dort haben sie, glaube ich, 12% Marktanteil gehabt oder so. Und das ist schon recht gut.
Also, was heisst das in Zahlen? Weißt du, also, wie, also,
nein, das weiss ich nicht.
Die Idee ist natürlich irgendwo wichtig, aber nicht über, darfst nicht übergewichten, sondern die Execution, die Umsetzung. Mhm. Du siehst in 223 Startups rein, du siehst bei euch selber, was ihr gemacht habt. Was ist das Wichtigste an der Umsetzung? Was ist da, wo man muss richtig machen muss, dass es kann gross werden, dass es funktioniert? Und nachher kommen wir dann auf Fehler. Aber zuerst mal, was ist da, wo man muss richtig machen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, was ich irgendwie gelernt habe, dass man mit Sachen hinterfragen ziemlich weit kommt. Also, ich habe nie etwas einfach akzeptiert, weil mir jemand gesagt hat, es ist so. Oder? Also, ja, uns haben alle gesagt, den nächsten E-Commerce-Shop machen für 6 Toys ist wahrscheinlich keine gute Idee. Das haben wir schon mal nicht akzeptiert. Oder? Und dann auch die Sachen hinterfragen und überlegen, kann man das irgendwie anders machen? Oder kann man das irgendwie einfacher machen, kann man es günstiger machen, kann man es anders machen? Und für mich ist das immer so ein bisschen Common Sense gewesen. Also einfach überlegen und eine gute Lösung finden. Und das hat für uns funktioniert. Und einfach, wir haben probiert, alles ein bisschen besser zu machen. Oder? Als wir Amorana gegründet haben, haben wir gesagt, hey, es ist nichts Neues, aber wir müssen einfach alles, wir müssen die Lieferung, wir müssen das Produkt, wir müssen den Kundenservice, wir müssen das Marketing, den Auftritt, wir müssen einfach alles ein bisschen besser machen wie die Konkurrenz und dann werden wir quasi im Gesamten werden wir viel besser wie die anderen. Mhm. Weil einer hat vielleicht ein bisschen schnellere Lieferung, einer hat ein bisschen grösseres Sortiment und. Und wir haben gesagt, wenn wir bei all dem nur ein bisschen besser sind wie die Konkurrenz, dann werden wir den Markt gewinnen können. Und so haben wir das gemacht und die erste Entscheidung, die wir getroffen haben, ist, hey, wir haben alle Ware ab Lager in der Schweiz. Weil wir wollen können sagen, heute bestellt, morgen geliefert. Und das haben nicht alle können. Und wir haben das gemacht. Also, können ist können oder wollen. Wir haben es einfach wollen. Und dann haben wir gesagt, egal was kostet, wir machen das. Weil das wird einer von unseren Marketing-Claims sein. Mhm. Und 100 Tage Rückgaberecht, okay, machen wir. Und einfach all das Zeugs ein bisschen besser und dann hat es funktioniert.
100 Tage Rückgaberecht. Mhm. Wie viel ist zurückgekommen?
Extrem wenig. Also, wir haben. Oder etwas war, das haben wir eben auch gemacht. Wir haben gesagt, wir müssen alle Produkte versiegelt verschicken. Das haben wir immer von Hand, Produkte versiegelt. Das gesehen hast, wenn es geöffnet war, dass wir eben das anbieten konnten. 100 Tage Rückgaberecht. Weil wenn es gebraucht sind, dann kannst du es nicht mehr zurückschicken. Mhm. Das ist klar. Und da, es ist praktisch nichts zurückgekommen. Also es ist dann so weit gegangen, dass wir sogar gesagt haben, es gibt Orgasmusgarantie. Also beim Womanizer, das ist das meistverkaufte Produkt, haben wir Orgasmusgarantie gegeben. Das heisst, man hat es sogar können ausprobieren. Und wenn man keinen Orgasmus hatte, hat man es können zurückschicken, hat sein Geld zurückbekommen.
Aber es hat es niemand zurückgeschickt?
Ganz wenige. Ganz wenige.
Okay.
Ja.
Mega spannend. Das war jetzt ein Tipp gewesen, alles hinterfragen. Mhm. Was wichtig ist, eben einfach mal nicht akzeptieren, wenn jemand sagt, nein, das geht nicht oder das macht man so. Das hat man schon immer so gemacht. Das ist sowieso immer das Dümmste, was man kann sagen kann.
Mhm.
Mal hinterfragen und überall ein bisschen besser sein. Hast du noch so ein bisschen konkretere Sachen, weißt, wo du jetzt kannst sagen, hey, auf das musst du achten, dort musst du den Fokus drauf haben?
Ja, also auf das Team. Und das ist etwas, was wir nicht so gut gemacht haben. Und wir haben nie genug Fokus auf Rekrutierung gelegt. Und das merke ich jetzt bei anderen Startups, die gut laufen, wie viel Zeit die investieren in ein gutes Team aufbauen. Also die gehen da, machen Gastvorlesungen an Universitäten und sind einfach konstant mit Leuten im Kontakt, zum Teil über Jahre, bis sie dann die einstellen. Oder? Mhm. Weil am Anfang ist irgendwie der Kandidat noch nicht parat oder ist eben noch am Studieren oder was auch immer. Und die besten Startups sind die, die die besten Leute können rekrutieren können. Und das ist etwas, was wir nicht genug gut gemacht haben und wo ich definitiv mehr Zeit investiere.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von Nose, die Plattform, wo Selbstständige und Freiberufler genau die Unterstützung bietet, die sie brauchen. Egal, ob du einen Video-Editor, Grafikdesigner, Möbelaufbauer oder Webexperte suchst, auf Nose findest du die richtigen Profis sicher, schnell und unkompliziert. Das Beste, alle Anbieter sind verifiziert, es gibt eine Partnerschaft mit der Zürich Versicherung und für jede Buchung wird ein Baum gepflanzt. Nose verbindet Erfolg mit Umweltschutz. Und mit ihrer kostenlosen App bist du immer nur ein Klick entfernt von dieser Unterstützung, die du brauchst. Besuch knows.com und mit dem Code «Mach dein Ding» bekommst du 30 Franken Rabatt auf deine erste Buchung.
Und wie viel investieren denn die Startups in das? Also weißt du, wenn mehr Zeit investieren, ja, was heisst das? Wie viel von deiner Zeit solltest du in das investieren oder von deinem Engagement als Gründungsteam oder als Gründer?
Ja, ist noch schwierig zu sagen. Also ich glaube, die richtig guten CEOs sind einfach, ist das eine der wichtigsten Themen. Oder weil als CEO, wenn du nicht ein gutes Team kannst aufbauen, dann hast du eh keine Chance. Mhm. Oder? Und wir sind da immer viel zu fest aufs Geld geschaut. Du hast irgendwie zwei Kandidaten gehabt für eine Stelle und dann nimmst du den, der ein bisschen schlechter ist, weil er irgendwie 1'500 weniger im Monat kostet. Und denkst, ja, da haben wir ein bisschen Geld gespart. Am Schluss kostet es das Dreifache, oder? Weil das schaffst du nie und dann funktioniert es nicht. Dann musst du jemand Neues suchen und der ganze Prozess fährt wieder von vorne an. Also ich glaube, für den CEO sollte das eine der Hauptaufgaben sein.
Ist denn das Problem nicht da, dass du eben irgendwie das Gefühl hast, wenn du so startest, oder, dann fühlt sich das nicht wie Arbeiten an.
Mhm.
Oder? Du hast ja dann das Gefühl, ja, aber ich muss doch jetzt wirklich operativ das umsetzen und so, ja, Mitarbeiter kommen dann schon und mache ich dann, aber das fühlt sich nicht wie Arbeiten an. Du kannst irgendwie am Abend nicht sagen, was du jetzt gemacht hast, bis irgendwann dann mal jemand eingestellt hast und vorher ist es so ein bisschen unbefriedigende Arbeit. Ist denn das bei euch das Problem gewesen? Hast du das Gefühl, dass meistens das Problem, dass die Leute viel zu fest vielleicht aufs Produkt schauen, auf das Marketing schauen und dann so das...
Ja, das war bei uns definitiv das Problem gewesen. Also ich habe viel zu fest aufs Operative geschaut. Und ich glaube, es ist auch ein Mangel in der Ausbildung von Leuten, dass Leute nie lernen delegieren. Oder? Also, wo hast du gelernt delegieren? Hast du irgendwann selber beigebracht, wenn überhaupt, oder? Und ich auch. Irgendwann habe ich gemerkt, hey, ich muss mehr delegieren, ich muss besser delegieren. Und mir das müssen selber beibringen. Und das ist etwas, was ich den Startups einfach immer probiere mitzugeben. Jetzt, auch wenn ich neu mit investiere. Ein letztes Gespräch gehabt und dann haben die auch immer noch die Logistik selber gemacht. Und dann habe ich gesagt, hey, und dann redest du mit dem CEO und dann sage ich, hey, deine Prio 1 ist jetzt, dass du die Logistik nicht mehr selber machst, weil dann hast du nachher gerade doppelt so viel Zeit für alles andere, oder? Jetzt musst du einfach eine Lösung finden für das. Und das ist, glaube ich, ein Fehler, den viele noch machen und wo ich mit vielen muss darüber diskutieren.
Ist es nicht sogar so, dass das Delegieren sogar noch fast falsch ist? Oder dass eben, wenn du es noch bewusst gesagt musst delegieren, dann hast du es immer noch... dann ist der Mitarbeiter immer noch zu schlecht. Und eigentlich, wenn du den besten Mitarbeiter hast, dann tust du ihn eigentlich befähigen Und er macht es wirklich selber. Es geht nicht einmal mehr um Delegieren, sondern er macht es nachher besser, wie du es hättest können. Und,
mhm. und ja, ja, das ist die Frage, wie man Delegieren definiert. Ja. Oder? Also ich meine jetzt, wenn du sagst, okay, hey, wir haben unsere eigene Logistik. Mhm. Wir hätten schon viel früher einfach einen Logistikleiter einstellen müssen. Oder? Und einfach den Bestmöglichen suchen und sagen, deine Verantwortung ist jetzt Logistik. Wenn etwas nicht läuft, dann sagst du es. Wenn Hilfe brauchst, dann sagst du es. Aber du bist jetzt für das verantwortlich. Und das macht viel zu wenig.
Mhm. Ja.
Also nicht quasi einzelne Aufgaben delegieren, sondern ganze Bereiche.
So wirklich Head-Off einstellen, ja, und Leute, die, ja, dann selber etwas aufbauen und machen. Mhm. Was sind die wichtigsten Bereiche neben dem Team? Also logisch, ich meine, das Team ist ja dann die Grundlage von allen anderen Bereichen, weil die Leute machen den ganzen Rest. Aber wenn du jetzt sagst, okay, Team ist gut, auf welchen Bereich musst du Fokus legen?
Ist jetzt nur schwierig zu sagen, weil ja, ich weiss jetzt gar keine Antwort.
Ist nicht, okay.
Also was meinst du, ja, mit Bereich?
Ja, also ich glaube, zum Beispiel meine These ist, dass viele zu wenig Zeit für Marketing und Verkauf aufbringen, mhm, zu fest aufs Produkt schauen. Mhm. Oder dass viele anfangen, Sachen machen, die du eigentlich kannst anschauen und sagen, das braucht es gar nicht.
Mhm.
Das kannst du echt gerade weglassen. Also du musst gar nicht erst anfangen oder das kannst du einfach aufhören. So, weißt du, wenn du jetzt irgendwie das Unternehmen anschaust, wo merkst, was wichtig ist und was nicht so wichtig ist.
Ja, 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 ja. Also Product Market Fit ist einfach so und so, oder? Den herausfinden. Weil schlussendlich, wenn du anfängst, in Marketing investieren, wenn das Produkt noch nicht stimmt, mhm, und du noch nicht richtig gutes Feedback hast von deinen Kunden, dann ist einfach das Marketinggeld verbrannt, oder? Mhm. Also quasi mit den Kunden, die du hast, und mit denen, die irgendwie reinkommen über die Kanäle, die schon laufen, musst du probieren, herauszufinden, ist das Produkt wirklich das, was die Kunden wollen. Und da gibt es so Fragebögen, die kannst umschicken, mhm, wo dann der Kunde quasi sagt, ja, das ist das Produkt, das ich brauche, was würde ich besser machen, was würde ich anders machen. Und eine Frage ist irgendwie, wie schlimm wäre es für dich, wenn das Produkt nicht mehr gäbe? Und wenn es quasi sagt, hey, ich kann ohne das Produkt nicht mehr leben, dann hast du Product Market Fit. Oder? Und dort richtig Zeit investieren, das skaliert noch nicht. Aber mhm, dort Zeit investieren, um den Fit zu finden und erst dann nachher skalieren. Oder mega viele sagen einfach, ah, jetzt haben wir da ein Produkt, jetzt schmeißen wir mal Marketing, mhm, drauf. Dann verbrennst du einfach viel zu viel Geld. Oder? Also das Produkt muss stimmen.
Mega spannend. Also zuerst wirklich nicht direkt, erst die Verkäufe, es funktioniert und dann schon, ja, ich schaffe es auch rentabel, Marketing zu machen, sondern wenn du irgendwie dort noch länger wirklich schaust, dass du das Produkt noch besser machst, mhm, und noch besser machst und noch besser machst und dann klärst, bei welcher Menge also Rezensionen, sagst du, es passt. Also weißt, irgendjemand kann ja immer mal sagen, ja, nein, für mich ist es jetzt das Beste.
Mhm.
Aber wo ist denn für dich der Punkt, wo du sagst, jetzt hast du den Product Market Fit? Jetzt kannst du skalieren.
Ja, du musst schon genug Kunden haben. Also ich würde jetzt mal sagen, 100 oder mehr.
Mhm.
Oder dass wirklich kannst du sagen, okay, 60% von denen sagen, hey, ich will nicht mehr ohne das Produkt, oder? Weil das, mhm, ist so gut. Weil wenn es weniger sind, dann hast du einfach zu wenig belastbare Daten, oder?
Mhm. Spannend.
Also in Schweiz zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es mal gehört hast, die Gründer von Airbnb, die haben ja am Anfang haben die mega viel Zeit investiert, um das Produkt zu optimieren. Das ist so weit gegangen, dass sie mit allen, die es ganz am Anfang, alle, die ein Zimmer aufgeschaltet haben, sind sie besuchen und haben mit ihnen geredet und haben gesagt, hey, was brauchst du, damit du besser kannst vermieten? Dann haben sie gesagt, Bilder. Dann sind sie dort hingegangen, haben Bilder gemacht vom Zimmer und von der Wohnung und das aufgeschaltet, einfach zum herauszufinden, was brauchen überhaupt Vermieter, dass sie Wohnungen aufschalten. Mhm. Und das skaliert natürlich null. Oder? Also wenn wir sagen, hey, Airbnb, wir müssen jetzt auf der ganzen Welt bei den Leuten vorbeigehen und ihre Wohnung fotografieren, skaliert null. Aber du findest halt raus, wie muss das Produkt sein. Und ein Teil vom Produkt ist dann schlussendlich, dass du einfach musst können Bilder aufladen von deiner Wohnung und so Zeugs, oder? Mhm. Also zuerst, die haben mega viel ins Produkt investiert, zuerst, bevor sie anfangen haben zu skalieren.
Ich glaube, wenn ich mir das überlege, ist das auch etwas, wo ganz viele KMUs vielleicht mal wieder machen sollten.
Ja.
Also weißt du, wo du sagst, irgendwann hast du ein bestehendes Produkt und du hast ja den Kunden und es funktioniert und eigentlich läuft es und vielleicht wachst und es ist rentabel. Und dann hast du irgendwann hörst auf, das Produkt zu verbessern oder vielleicht hörst du auf, wirklich so vertieft auch mit deinen Kunden reden. Mhm. Und dann wieder mal sagen, und jetzt nehmen wir uns die Zeit, weil du musst ja dann irgendwie auch Geld verdienen, oder hast Kosten, hast ja schon mal skaliert ein bisschen vorher. Dann wieder mal sagen, jetzt nehme ich mir die Zeit oder nehmen wir uns die Zeit raus, um wirklich einfach mit unseren Kunden reden und schauen, was könnten wir noch besser machen und was wäre noch geiler und was müssen wir machen, dass du irgendwie das Leben lang bei uns bleibst oder das immer wieder kaufst. Ich glaube, das wäre mega wichtig.
Ja, also das ist, ich glaube nicht nur KMU, auch bei grossen Firmen. Ich meine, das war der Anfang vom Ende von Blockbuster. Weil die haben nicht realisiert, oder der Videoverleih, die haben nicht realisiert, wie blöd das ist für die Kunden, wenn sie die Late Fees haben. Und dann ist Netflix gekommen und hat gesagt, bei uns gibt es keine Late Fees. Und rest is history, oder? Mhm. Also Blockbuster ist Konkurs. Weil die einfach nicht gecheckt haben, wie groß das Problem das für die Kunden ist und dass es eigentlich eben viel bessere Lösung gibt, oder?
Ja, mega spannend. Also ich glaube, mega wichtig, dort nicht sich auf den Lorbeeren ausruhen, sondern immer wieder sich hinterfragen und sagen, wie du gesagt hast, hinterfragen, könnte man es noch besser machen? Wie können wir es noch besser machen? Also den Kundennutzen noch mehr, wieder mal mehr ins Zentrum stellen, wo irgendwann vielleicht verloren geht, wenn man einfach halt alle anderen Aufgaben auch noch machen muss. Und operativ hat man immer so viel zu tun.
Ja.
Was sind die grössten Fehler, die immer wieder passieren, die gleich immer wieder siehst, obwohl du denkst, jetzt habe ich das so oft gesehen, also das weiss doch jetzt jeder.
Ja, irgendwie im Marketing gibt es natürlich mega viel. Oder? Also es gibt einfach Marketingkanäle, wo unterdessen weiss, dass sie nicht funktionieren, oder mindestens ich habe das Gefühl, man weiss, dass sie nicht funktionieren. Irgendwelche Printsachen und so Zeug, wenn du ein Online-Business bist, sehen wir leider immer wieder Startups, die dort Geld investieren. Und es hat noch nie funktioniert. Also wir haben es mit Amorana auch gemacht. Also ja. wir haben natürlich mit Amorana ein bisschen die spezielle Situation gehabt, dass wir in gewissen Marketingkanälen gar nicht haben können Werbung schalten wegen dem Produkt.
Ja.
Oder also bis zu heute können wir auf Social Media können es glaube immer noch keine Werbung schalten, weil die amerikanischen Firmen, Meta und so, halt einfach das nicht zulassen und das quasi in gleichen Ecken wie Pornografie tun. Und darum haben wir einfach gesagt, okay, wir müssen alles ausprobieren. Und darum hat es auch Amorana Plakat am Bahnhof gegeben und alles Mögliche. Aber für die meisten Startups funktioniert das nicht.
Aber hast du das Gefühl, ist das für euch nicht auch fast ein Vorteil gewesen? Weil ich glaube, in dieser Phase, wo Amorana gross geworden ist, ist doch die Phase gewesen, wo sich eigentlich alle anderen auf die Social-Media-Werbung konzentriert haben und dort ihr Budget verbülfert haben. Und dass ihr dann eigentlich die anderen Kanäle vielleicht günstig und für euch können behalten können, die niemand mehr machen wollte und vielleicht habt ihr ein bisschen bessere Preise können aushandeln und so.
Ja, also es ist noch schwierig jetzt zu sagen, hat es wirklich nichts gebracht, weil schlussendlich haben wir eine Brand können aufbauen, die jetzt sehr bekannt ist und diese Sachen haben sicherlich auch einen Beitrag geleistet. Aber es ist eben trotzdem nicht günstig, weil schlussendlich du hast immer noch ganz viele Firmen, die in Brand investieren, also grosse etablierte Firmen, die viel für die Plakate und Print und weiss nicht was alles zahlen. Also es war nicht extrem günstig gewesen für uns.
Wie habt denn ihr Kunden gewonnen? Ich hätte jetzt einfach so, per se, nicht so viel logisch, es ist ein E-Commerce, ihr habt über Social Media skaliert, aber das ist nicht machbar gewesen. Wie habt ihr es denn gemacht?
Also wir haben nichts über Social Media können machen, außer organisch, aber mit dem haben wir nie irgendwie große Reach gehabt. Wir haben ganz am Anfang auf Google AdWords gesetzt und dort haben wir gemerkt, okay, das funktioniert ein bisschen. Und dann haben wir auch etwas gemacht, wo ich das Gefühl hatte, das ist völlig selbstverständlich, aber irgendwie die Agenturen haben das nie so gemacht und andere Startups häufig auch nicht. Wir haben unsere Agentur jede Woche angerufen und gesagt, was ist Kosten-Umsatz-Verhältnis oder der ROAS, anders gesagt, was ist der Return auf dem Ad-Spend, auf der Werbeausgabe. Und wenn wir quasi unsere erste Bestellung gedeckt haben, die Kosten für unsere erste Bestellung gedeckt haben, haben wir das Budget hochgefahren. Und das jede Woche. Und viele Startups sagen, ja, ich mache mal ein Budget von 100 Franken am Tag oder so etwas. Und wir haben immer, und dann irgendwann haben wir gesagt, hey, Budget offen. Oder? Mhm. Es ist egal, was rausgeht. Solange wir bei der ersten Bestellung Break-Even sind, kannst du so viel ausgeben für Google Ads, wie du willst. Oder? Das haben wir unserer Google AdWords Agentur gesagt. Und dann haben die das Ding aufgefahren und dann sind die Umsätze einfach gestiegen, gestiegen, gestiegen. Und das haben eben viele, viel wenig auf Google so gemacht. Viele sagen einfach, wir haben ein Budget von 1000 Franken oder da wird neben Anfang Jahr ein Budget gegeben, dann tun sie das einfach aufteilen, Ende Jahr ein bisschen mehr wegen Weihnachten und so und dann gehen sie das aus. Aber für uns war klar gewesen, solange die Break-Even sind, die AdWords-Bestellungen, tun wir einfach rauffahren.
Ich bin erstaunt, dass ihr das gerade mit der Agentur gemacht habt. Was habt ihr alles ausgelagert gehabt?
Also wir haben, initial haben wir alles selber gemacht. Ich habe die erste Kampagne auf Google habe ich selber aufgesetzt und dann haben wir gestartet und dann haben wir einfach gemerkt, okay, muss noch jemand professionell muss das machen. Und dann haben wir eigentlich AdWords ausgelagert. Das war das erste, was wir gemacht haben. Logistik haben wir immer selber gemacht. Und im Marketing haben wir mit vielen Agenturen dann schlussendlich geschafft. Mhm. Weil das ist auch so, ich meine, wir haben TV-Werbung gemacht, wir haben Radio-Werbung gemacht, wir haben alles Mögliche gemacht, dass alles in-house aufbauen, macht wenig Sinn. Mhm. Oder?
Ja, mega spannend. Warum macht man die Logistik noch selber? Ich hätte das Gefühl, das wäre etwas vom Ersten, das du auslagern kannst, weil es da so viele Anbieter gibt. Warum machst du das selber?
Ja, wir haben uns auch gesagt, wir wollen ein bisschen besser sein wie die anderen. Und die Anbieter, die wir haben Anbieter angeschaut und die haben einfach gesagt, ja, alles, was bis um 11 Uhr reinkommt, wird verarbeitet und der Rest nicht. Also, weil die müssen irgendeinen Cut-off haben. Mhm. Und wir haben uns gesagt, hey, das ist nicht genug gut. Wir wollen, dass du bei uns bis um 5 Uhr kannst bestellen und am nächsten Tag hast du es. Mhm. Und das hat einfach keiner können anbieten. Und dann haben wir schlussendlich gesagt, wir machen es selber. Oder?
Was heisst, man macht es selber? Also ihr wirklich selber ausgeliefert aus eurem Lager?
Oder? Nein, wir haben einfach das eigene Lager gehabt und Post hat Päckchen abgeholt. Mhm. Und mit denen kannst du natürlich verhandeln, wenn sie es abholen können. Mhm. Ganz am Anfang habe ich es mit dem Velo auf Post gefahren natürlich, aber nachher haben wir einfach gewusst, okay, mit der Post können wir schauen, wann die späteste Abholung ist. Und so haben wir dann quasi unser Lager aufgebaut, dass man wirklich bis um 5 Uhr bestellen kann. Und dann ist es noch in der Abholung drin. Ja.
Was du vorher gesagt hast, was für dich das Naheliegendste ist, sage ich heute rückblickend, ist einer von meinen grössten Fehler, die ich gemacht habe. Nämlich, dass ich eben die Adspend damals nicht schnell genug aufgefahren habe. Also, wo ich auch wirklich denke, in dieser Zeit, noch vor Corona, wir für unser Fitness wirklich super rentabel Leads können generieren über Social Media und die nachher reingeholt und dann Abos daraus können machen. Mhm. Und logisch, irgendwo hast du in-house eine gewisse Kapazität, das ist überhaupt machbar. Jetzt bei uns auch erstens raumtechnisch, zweitens personell. Aber heute denke ich, das hat so krass funktioniert und ich habe damals, ich weiß gar nicht warum, den Mut nicht gehabt, um einfach zu sagen, ja okay, wir erhöhen das Budget jeden Tag, bis wir irgendwo auf dem Level sind, wo es nicht mehr weitergeht. Mhm. Wir hätten noch so einen riesen Sprung können machen damals. Ich weiß auch nicht, warum ich mir das damals nicht überlegt habe. Also,
ja, es ist, ich weiss es eben auch nicht. Ich habe das Gefühl, es ist manchmal bei den Leuten im Kopf drin, dass man einfach ein Budget muss haben und dann nicht mehr als das ausgeben. Und eben dann macht man weiter das Budget, weil man das halt schon immer gehabt hat, oder? Ja, aber das hat sicher geholfen.
Ja, vielleicht ist einfach die Messbarkeit und jetzt gerade im Performance-Marketing einfach noch so neu oder so frisch, dass man das früher gar noch nicht gekannt hat. Oder dass man irgendwie ja zuerst, ja, man macht halt Werbung, man muss gesehen werden. Und heute weisst du eben genau, in der ersten Bestellung habe ich so viel Umsatz, da verdiene ich so viel, ich kann so viel ausgeben und dann habe ich immer noch einen Gewinn.
Ja, ja, aber ich sehe auch Startups, die sagen mir die Zahlen. Also die sagen, hey, wir sind profitabel auf erster Bestellung über Google AdWords. Und dann sage ich, was ist euer Budget? Und dann sagen sie, ja, eben 100 Franken am Tag. Und dann frage ich, wieso tun das nicht auf? Und dann hat damals niemand so eine richtig gute Antwort, weißt du? Ja. Du musst so ein bisschen drucken. Und dann am Schluss heisst es immer, ja, okay, eigentlich müssen wir es auf tun. Also es ist irgendwie wie, ich weiss nicht, so ein bisschen Angst gegenüber zu schnell zu gross werden oder was auch immer. Ich kann es mir nicht erklären.
Ja, vor allem könnte man ja jederzeit wieder runter. Wenn man jetzt merkt, okay, es funktioniert ja, schon, aber logisch. Ich kann es wirklich nicht mehr handeln, könntest du wieder runter.
Kannst du ja auf Stundenbasis quasi ändern. Und was enorm wichtig ist, im Marketing, du weißt nie, wie lange ein Kanal offen ist und wie lange er funktioniert. Mhm. Und darum, solange er funktioniert, musst du einfach Geld reinbuttern. Mhm. Weil plötzlich funktioniert er nicht mehr. Alle anderen Konkurrenten kommen rein oder irgendetwas passiert, du kannst nicht mehr dort eine Werbung machen. Solange er funktioniert, musst du so schnell wie möglich aufskalieren.
Ja, und sogar, ich habe heute Morgen schon ein Interview gehabt und das dort schon gesagt, auch einfach das Gleiche weitermachen.
Mhm.
Also ich sehe es auch immer und ich weiss es ja von mir selber, man macht einmal eine Kampagne und die funktioniert super, brutal rentabel und dann denkst du, ja und jetzt, was mache ich für eine nächste Kampagne? Mhm. Anstatt dass du einfach sagst, mach nochmal genau das Gleiche, es hat ja funktioniert.
Ja.
Suchst irgendwie das Nächste, das du könntest, ohne zu wissen, ob das jetzt geht oder nicht. Und einfach zu sagen, ich mache nochmals das Gleiche und ich mache nochmals das Gleiche, bis es irgendwann nicht mehr funktioniert. Mhm. Du kannst ja parallel vielleicht die neuen Sachen ausprobieren.
Mhm.
Aber dort habe ich einfach auch irgendwie die Erfahrung selber gemacht. Und heute kann ich das super einfach, weiss ich es. Ich habe vorher noch, du hast gesagt, eben analoge Sachen oder so sind schwierig. Wir haben letztes Jahr, ich habe dir im Vorgespräch gesagt, dass unsere Ziel Gruppen mhm. ist im Fitness, also wir sind sehr gesundheitsorientiert. Ein Publikum Ü50, Ü45 als Hauptzielpublikum. Wir haben letztes Jahr eine Briefkampagne gemacht, wo mhm. wir, eine Rückenkampagne, wo die Leute eigentlich mal können für ein paar Wochen kommen, für einen kleinen Betrag und uns können testen und dann machst du das Upsell ins Abo.
Ja.
Und die Adresse eingekauft, Brief verschickt und brutal, was gelaufen ist. Mhm. Super gut. Und wir machen jetzt einfach der Frühling wieder fast zum gleichen mhm. Zeitpunkt nochmal genau das Gleiche.
Ja, klar.
Aber
ja.
wirklich einfach eins zu eins. Also mhm. du kannst den Brief zu der Schublade rausnehmen, du musst die Adresse noch einkaufen, die darfst du noch einmal brauchen.
Mhm.
Aber, und du verschickst es nochmal. Mhm. Und wenn es wieder funktioniert, mache ich es wieder. Und wenn es nochmal funktioniert, mache ich es. Bis irgendwann wird vielleicht der Punkt kommen, wo es nicht funktioniert.
Ja.
Aber auch die Leute, die den Brief bekommen haben, wenn sie es letztes Jahr nicht mitgemacht haben, die wissen doch da nicht mehr. Also mhm. Das ist ein Jahr her.
Ja, ja.
Und selber hat aber das Gefühl, ja, nein, ich kann doch nicht schon wieder das Gleiche machen.
Ja, ja und du hast neue Leute in der Zielgruppe. Das ist wieder neue oder? Du, ja. bist, du kaufst die Adresse altersabhängig.
Ja.
Du hast neue Leute in der Zielgruppe, weil sie jetzt drin kommen und vorher nicht drin sind.
Ja, mit dem Rücken. Hast du Leute, die letztes Jahr noch keinen Rückenweg hatten ja. und jetzt haben sie gerade. Ja. Oder irgendwie, jetzt ist es gerade akut, jetzt merken sie, wow, jetzt muss ich wirklich etwas machen. Oder letztes Jahr haben sie gedacht, ach komm, hör auf. Oder sind ja. jetzt pensioniert, was auch immer. Die Situation kann sich ja. ändern.
Was könntest du machen? Könntest du noch ein A-B-Testing machen?
Natürlich.
Oder?
Ja.
Zwei verschiedene Briefe und dann trackst, weil er besser funktioniert.
Absolut. Wer könnte immer. Also,
mhm.
Verbessern kannst du immer. Müssen wir sich überlegen. Was würdest du für ein Mindestseins jetzt in so einem Fall sagen?
Ja, weißt, wir sind was Conversion Rate ist. Und ja, eben. Also, und eure Conversion Rate für so etwas ist wahrscheinlich. Also, ja, von Brief verschicken bis einer ins Studio kommt, ist wahrscheinlich unter 1%.
Ja, ich habe es nicht ganz genau im Kopf, aber wahrscheinlich gerade etwa um das herum.
Okay, ja. Ja, und du musst halt genug viele Conversions haben,
ja.
dass es statistisch signifikant ist.
Das wird wahrscheinlich in dieser Größe sich...
Lange es wahrscheinlich nicht.
Nein, einfach weil es halt sehr regional ist.
Ja, 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 ja. Okay.
Aber ja, theoretisch könntest du es noch testen und sagen, wir verschicken eben A-B-Testing, verschicken zwei Briefe,
mhm.
unterschiedlich. Theoretisch online tust du nur kleinste Details anpassen oder?
Ja.
und sagst, okay, mal hier eine andere Farbe, hier einen anderen Text und schaust eigentlich immer ständig, welche Variante funktioniert besser und dann nimmst du die besser und probierst den nächsten Test zu genau. machen und schaust ja. wieder, okay, welche Variante funktioniert besser zum Conversion optimieren. Ja, wahrscheinlich ist die Größe jetzt klein, aber das Gleiche mehr machen mhm. ist...
Ja, das ist mal das Erste, wenn etwas funktioniert hat, einfach wieder machen.
Ja. Es nimmt auch brutal viel Zeit weg. Also weißt du, du brauchst gar nicht so viel Zeit, wie du vielleicht vorher gebraucht hast.
Ja, ja.
Also?
Ja, eben, also du wirst jetzt denken, hey, bist du ewig am überlegen, was könnte man für eine nächste Kampagne machen.
Mhm.
Dabei einfach, was schon klar ist, solltest du die, die funktioniert hat, wieder machen.
Mhm.
Ja. Das ist, ja. Aber das machen auch nicht alle.
Ja.
Das ist auch nicht so selbstverständlich.
Du bist sehr ein Zahlenmensch, hast es auch schon gesagt, eben, du hast selber Finance mhm. studiert. So der Blick auf die Zahlen oder vielleicht zu wenig Verständnis für Zahlen?
Ja, also das ist schon extrem wichtig. Also es gibt wirklich Leute, die also kommen und auch in der Sendung machen einen Pitch und dann haben sie einfach ihre Zahlen nicht im Griff. Also wenn ich einen Gründer, der das seit zwei Jahren macht, fragt, was denn für eine EBITDA-Marge, also was für eine Gewinnmarge möglich ist in seinem Business und sagt, er weiss es nicht. Das ist echt so, also wohin gehst, wenn du das nicht weisst, oder? Und es gibt ja den Spruch, what gets measured, gets managed. Oder? Mhm. Und das habe ich im Startup auch gelernt. Oder? Solange du etwas nicht missest, schaust du gar nicht genau drauf. Und sobald du anfängst zu messen, merkst du, okay, die Zahl ist vielleicht nicht so gut oder sie ist gut, aber dann fährst du es anfangen zu managen, erst wenn du anfängst zu messen. Und das hätte man auch früher machen können. Viel mehr Sachen tracken, KPIs tracken. Am Schluss haben wir alles durchgetrackt. Also unsere Logistik war tracked bis zum Versandetikett, was das kostet und wie viel von denen wir brauchen im Monat. Also wir haben genau gewusst, wie viel ein Päckchen bei uns kostet, wo es im Lager geht. Inklusive Mitarbeiterzeit, Lagerfläche, alles zusammen.
Ist es aber nicht auch eine Gefahr, wenn du das jetzt so sagst, natürlich macht es Sinn, aber dass es die Leute zu früh so Zeug messen. Also dass irgendwann natürlich in der Optimierungsphase das kannst machen, aber ich habe das Gefühl, ich sehe viel öfter, dass die Leute dann anfangen, alles messen, was in ihrer Phase noch gar nichts bringt.
Mhm. Ja, das ist völlig richtig. Das ist völlig richtig. Also das ist erst in einer späteren Phase macht das Sinn, dass du so ins Detail runtergehst. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, eine Gewinnmarge, das solltest du ziemlich früh mal wissen, wo du dorthin kannst kommen. Aber du hast recht, viele machen andere Fehler. Sie planen alles, bis ins hinterste Detail und gar nicht executen. Oder? Mhm. Also solltest du eigentlich viel früher anfangen, executen, anfangen, einfach testen, machen, um nicht zu viel Zeit verbringen mit planen.
Ja, gerade mit dem Tipp vorher, wo du sagst, Product Market Fit musst du eigentlich kennen. Das heisst, du musst ja so früh wie möglich können mit potenziellen Kunden oder Kunden reden, oder?
Ja.
Um mal zu schauen, hey, das ist meine Idee. Eigentlich kostet es ja noch gar nichts, das ist meine Idee, wäre es etwas. Also, und dann schaust du mal, ich weiss, ich habe im Kopf, ihr habt hier gestartet, der Alan hat, glaube ich, die Story erzählt, eben, eigentlich habt ihr einfach alle E-Mail-Adressen, die ihr gehabt habt, genommen, ihr habt eine Idee gehabt und einfach alle E-Mail-Adressen das mal rausgeschickt und gesagt, da kannst du bestellen. Und dann erste Bestellungen gehabt und nachher geschaut, okay, was können wir verbessern? Was müssen wir jetzt besser
machen? Ja, mal geschaut, was können wir schicken? Wir haben das E-Mail rausgeschickt, bevor wir das Produkt gehabt haben. Wir haben kein Verpackungsmaterial gehabt, wir haben kein Produkt gehabt, zum einen tun nichts, oder? Wir haben das einfach rausgeschickt und dann, okay, drei Leute haben bestellt. Und dann sind wir irgendwie in einen Erotik-Shop gefahren und haben angefangen, Produkte zu kaufen. Oder? Und wenn halt niemand bestellt hätte, dann wäre es erledigt gewesen. Dann hätte man gewusst, okay, das so wenig Interesse, machen wir nicht. Das ist schon wichtig, einfach zuerst mal rausgehen und ausprobieren.
Ja, und du kannst ja heute so einfach machen, oder?
Ja.
Also eben, theoretisch kannst du sagen, ich habe eine Idee, ich setze eine Landingpage auf, gratis, irgendwie, wo halt vielleicht noch Punkt Leadpages oder so steht, egal.
Ja.
Ich tue mal meine Idee pitchen, nachher entweder sage ich es eben meinen Kollegen oder ich nehme ein paar Franken in die Hand und schalte irgendwo eine Anzeige und schaue, ob Leute überhaupt auf die Anzeige klicken und dann auf die Landingpage kommen und nachher, ob sie irgendwie das Interesse anmeldet. Du merkst so schnell, ob etwas Potenzial hat oder nicht und weisst, ja, weiterverfolgen oder nein.
Mhm. Ja, also wir sind ja quasi eine Stufe weitergegangen. Wir haben effektiv ein Produkt verschickt. Aber du hättest ja herausfinden können, ob Leute das wollen, ohne ein Produkt verschicken. Kannst einfach, nachher hätte man können ein E-Mail schicken und sagen, hey, danke für dein Interesse, das Produkt gibt es noch nicht, aber wir melden uns, wenn es es gibt. Also man kann ohne grosses Investment testen.
Definitiv. Mega spannend. Wir sind schon über eine Stunde dran. Wie fest, nochmal auf deine persönliche Situation kommen, hat sich dein Leben verändert seit dem Verkauf und seitdem, also eben, du hast vorher schon gut verdient, du hast vielleicht schon ein bisschen Geld gehabt, aber so auf einen Touch viel Geld. Habt ihr das wirklich ausgezahlt bekommen oder ist es irgendwie ein Aktiendeal gewesen oder wie ist das Geld zu euch gekommen? Wirklich einfach?
Nein, das ist einfach dann auf dem Konto gewesen. Ja.
Zuerst mal, was ist es für ein Moment und wie fühlt sich der Moment an, wenn du auf dein Konto schaust und das siehst und ja irgendwie jahrelang auf das hergeschafft hast und das ist ja irgendwo immer der Traum gewesen.
Also es ist ein extrem cooler Moment und Helen und ich sind immer schon während dem Verkaufsprozess haben wir immer wieder zu der Investmentbank müssen und dann haben wir so Sessions gehabt mit den potenziellen Käufern und das ist amigs ewig gegangen und immer nachdem sind wir zusammen go Glasse essen, einfach zum irgendwie so ein bisschen runterkommen und diskutieren und wo dann das alles abgeschlossen war, musst du dann natürlich noch zum Notar und so und dann wird alles unterschrieben. Und dann hockst du wirklich beim Notar und dann wartest, bis Geld kommt.
Und so instant? So grosse Beträge?
Ja, ja. Also es ist dann so gewesen, dass es ein Konto gibt, wie ein Treuhandkonto. Also bei uns ist das so gewesen, beim Anwalt. Und der ganze Betrag wird aufs Treuhandkonto überwiesen. Und dann weisst du ja, das Geld ist da. Und von dem Treuhandkonto wird es nachher an die Aktionäre verteilt. Für das musst du ja dann nicht mehr warten. Aber quasi, wir sind am Telefon mit unserem Anwalt, sie sind am Telefon mit ihrem Anwalt und mit den Verkäufern. Und das war ja alles remote gewesen, weil es während Corona gewesen.
Okay.
Und dann sitzt du dort und dann sagt der Anwalt irgendwann, okay, jetzt ist es angekommen, Betrag bestätigt. Und dann sagst du, okay, und dann ist es quasi abgeschlossen, weil alles ist unterschrieben und das Geld ist überwiesen. Und dann sind wir halt wieder Glasse essen. Und das war wirklich ein cooler Moment gewesen, weil dann haben wir so, dann ist halt so wirklich das gewesen, wo wir irgendwie 10 Jahre drauf eingeschafft haben. Und dann haben wir halt ein paar Aktionäre angerufen, Videos gemacht für die und ihnen geschickt und so. Das war schon wirklich, ist recht cool gewesen. Ja.
Wie lange hält der Moment? Wie lange geht es, bis es Normalität ist, dass du irgendwie, wenn du auf dein Konto schaust oder auf dein Depot schaust oder so, einfach siehst, ja, so viel Null.
Ja, also bei mir ist es, ich kann es ziemlich genau sagen, es ist ein paar Wochen gegangen, weil was bei mir passiert ist, ich habe immer schlecht geschlafen, einfach aus Stress, oder? Und dann, wo das Geld quasi da war, habe ich plötzlich gut geschlafen. Es ist wirklich so, es ist wirklich krass gewesen. Aber so nach 2 Wochen ist das vorbei gewesen. Also bei mir hat es etwa 2 Wochen gekippt. Ist natürlich mega individuell, ja. Kann ich mir vorstellen. Aber bei mir hat das etwa 2 Wochen gekippt und dann ist es so wie normal geworden. Weißt du, dann fährst du auch an das Geld wieder investieren, dann liegt es nicht mehr einfach auf dem Konto. Dann, also mit der Zeit ist es nicht mehr so sichtbar, wie zu dem Tag, wo es einfach auf dein Konto kommt. Oder? Ja.
Aber also eben, eigentlich ist es ja mega crazy, wenn du das überlegst, nur 2 Wochen von jahrelang darauf herarbeiten. Mhm. Und du hast ja, man hat ja das Gefühl, wenn das so weit ist, dann ist das Leben plötzlich anders. Dann ist plötzlich alles gut. Dann geht es mir gut, dann habe ich kein Problem mehr. Dann ist einfach, das ist ja, darum träumt man ja von dem. Das ist ja, ja ein Traum, der brutal verbreitet ist.
Ja.
Und ist ja schon eigentlich krass ernüchternd, nachher zu sehen, der das erreicht hat, sagt, es hat genau 2 Wochen angehabt und dann ist eigentlich fast alles wieder beim Alten gewesen. Okay, du hast ein anderes Leben heute, oder eben, du sagst, machst eigentlich fast nichts mehr, du genießt es auch, ja. Aber schon krass, oder nicht? Rein ja, jetzt emotional.
Also hat mich auch erstaunt, aber es ist mir vorher erst schon zu einem gewissen Grad klar gewesen, und das ist das, was ich vorher gesagt habe, ist auch ein Grund, warum ich verkauft habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass Sachen gibt, die viel wichtiger sind als Geld, oder? Also, es war mir viel wichtiger gewesen, irgendwie mit Familie Zeit verbringen, mit Freunden Zeit verbringen, auf meine Gesundheit schauen. So Sachen sind viel wichtiger und die kannst du halt nicht mit Geld kaufen, oder? Also, die macht wirklich, auf das hat der Verkauf wie keinen Impact. Mhm. Oder wenn du so viel schaffst, dass du keine Freunde hast und dann hast du plötzlich Geld auf dem Konto, hast du immer noch keine Freunde, oder? Also ich habe dann auch wirklich aktiv wieder mit meinen Freunden müssen Kontakt aufnehmen und schauen, dass wir zusammen Sachen unternehmen und so. Und ja, das sind Sachen, da würde ich jedem irgendwie empfehlen, das schon zu machen, während er noch arbeitet, oder? Also man kann viel mehr Sachen unternehmen, die einem gut tun, während man einen Job hat, oder? Ja, für mich war es immer so ein bisschen all-in gewesen. Ich habe einfach alles in den Job investiert oder alles in Amorana investiert, alle Zeit. Und denke, ja, später kann ich dann irgendwie anders machen. Aber man kann auch parallel Sachen machen, oder?
Wie gehst du mit dem um in Startups, wo du investiert hast? Also es ist ja voll Verständnis, aber gerade Gründer, ihr vielleicht auch, du hast ja dann auch eben mal Investoren drin. Du hast gesagt, oder Roland Brack unter anderem, ich weiß nicht, wer noch. Es gibt ja auch einen gewissen Druck. Ich habe jetzt nicht nur mein eigenes Geld, ich habe fremdes Geld drin. Und dann setzt du dich ja auch unter Druck und darum kommst du in so ein Ding rein, dass du das Gefühl hast, ich kann ja irgendwie nichts mehr, ich muss halt jetzt einfach liefern und ich kann nur noch da. Wie gehst du in diesen Startups mit dem um, wo du investiert hast? Redest du über so etwas auch mit den Gründern und zeigst ihnen vielleicht einmal, schau, dass du auch mal etwas machst? Oder?
Mhm. Ja, also ich rede schon mit ihnen und dort sind wir wieder beim Delegieren. Ich probiere ihnen mitzugeben, wie wichtig es ist, dass sie eben Sachen können delegieren und Leute können aufbauen im Business, wo ihnen helfen, nicht nur im Operativen tätig zu sein. Mhm. Oder weil ein guter Gründer, der sollte seine Zeit eigentlich ins Strategische investieren, oder? Das ist quasi, wie machen wir den nächsten 10x, oder? Wie werden wir 10-mal grösser? Nicht, wie können wir jetzt noch 5% schneller Päckchen verpacken, oder? Und dann ist man zum Teil ist man viel zu tief drin, und wenn man sich aus dem rausnehmen kann, hat man viel mehr Freiheit, hat auch Zeit, um den Kopf zu lüften, und kann eben mehr strategisch denken und so grössere Sachen denken.
Aber das Schwierige finde ich dort nach wie vor auch für mich, oder so, das fühlt sich nicht nach Arbeiten an. Also du hast doch wirklich dann eben, du sagst, ja, weisst du, ich muss strategisch denken und ich muss mich daraus rausnehmen. Und dort dann nachher merken, dass das Arbeiten ist extrem schwierig. Mhm. Hast du da einen Tipp, wie du das rausfindest oder wie du das kannst spüren, dass du jetzt eben schaffst, weil am Schluss machst du ja nichts. Also weißt du,
ja.
Logisch, aber
ja, es ist noch schwierig, weil eben du machst nichts mit den Händen, du bist irgendwie quasi, das heißt quasi, ja, mein Job ist denken, und das klingt ja irgendwie ein bisschen blöd, aber schlussendlich ist ein guter Gründer oder ein guter Unternehmer, der generiert dort am meisten Value, oder? Der hat ja auch mit seiner Idee quasi initial so viel Value generiert, dass er ein Business daraus machen konnte. Also das ist ja alles aus einer Idee entstanden. Mhm. Und wenn der jetzt Zeit hat, um nochmal eine Idee zu haben, wo quasi das Business nochmal verdoppelt, ist das enorm viel wert, viel mehr, als wenn er irgendwie drin im Business etwas schafft. Oder?
Ja, aber es ist manchmal schwierig zu sehen selber und natürlich auch von außen. Dann hat man wirklich das Gefühl, ja, du bist die ganze Zeit nur in Meetings. Was machst du eigentlich in diesen Meetings? Redest du miteinander? Und was hast du jetzt daraus aus? Ja.
Ja. Also ich bin da ein schlechter Ratgeber, weil ich bin auch viel im Business drin gewesen. Also ich habe immer operativ mitgearbeitet und so. Ich hätte das auch anders können, aber ich bin halt sehr ein operativer Mensch. Ich habe das einfach auch immer gerne gemacht.
Und jetzt fehlt es dir nicht?
Nein. Erstaunlicherweise nicht.
Kannst du dir vorstellen, jetzt wirklich, eben, du hast gesagt, du weißt es nicht, du hast noch lange Zeit vor dir, aber so das Leben, das du jetzt lebst, sagst du eigentlich, im Moment kann das Leben lang so bleiben?
Ja, ich glaube nicht, dass das Leben lang so bleibt, aber im Moment finde ich es gut so. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass irgendwann habe ich wieder eine Idee oder sonst irgendetwas, weil es ist ja wie in der Natur von einem Unternehmer. Darum bist du Unternehmer geworden, weil du links und rechts Sachen siehst, wo du denkst, hey, das könnte man besser machen oder das wäre noch eine geile Idee. Und das hört nicht einfach auf. Also das hast du immer weiter. Mhm. Ja.
Früher hast du es ja auch noch eben aus einem finanziellen Grund irgendwie noch das Ziel gewesen, Geld zu verdienen. Das ist ja heute logisch, eben vielleicht mehr geht immer, okay. Und wenn du das Unternehmen hast, ist ja einfach das Geld, das du umsetzt, das du Gewinn machst, einfach auch da ein Beweis dafür, dass es funktioniert oder dass es erfolgreich ist. Aber wie gehst du denn an das her? Oder wie behaltest du einen Biss, wenn du jetzt so eine Idee hast, die du umsetzt? Es ist ja noch schwierig. Eigentlich sagst du jetzt, der ursprüngliche Drive, einmal etwas zu reissen, mal ein Exit und so, das hast du ja alles gehabt, das musst du nicht mehr. Mhm. Was siehst du bei Kollegen, die ähnlich in einer ähnlichen Situation sind wie du, die auch mal verkauft haben und jetzt eigentlich Geld haben und das Nächste startet?
Ja, das ist etwas, wo ich habe ich recht viel Gedanken mir dazu gemacht, weil wo wir das verkauft haben, habe ich Kollegen gehabt, die haben mehr oder weniger im gleichen Zeitrahmen haben die auch Businesses aufgebaut und verkauft und dann nochmal auf viel grösserer Skala. Oder? Und dann habe ich die gesehen und dann habe ich gedacht, hey, also wenn ich so viel hätte, wäre es dann richtig cool. Oder? Und dann bin ich mal mit dem zusammengesessen und dann haben wir lange diskutiert, ein guter Freund von mir, und haben ihm das gesagt. Und dann hat er gesagt, hey, weißt du was, ich habe genau das Gleiche. Ich schaue den nächsten Jahr einen Milliardär und denke, hey, wenn ich so viel hätte, wäre es richtig cool. Und dann habe ich realisiert, hey, das ist einfach ein bewegendes Ziel. Oder? Mhm. Das ist ein bewegendes Ziel. Du hast immer das Gefühl, du musst so viel haben wie der Nächste vor dir. Mhm. Und wenn du nicht aktiv gegen das ankämpfst, dann wird sich das nie auflösen. Also, und dann habe ich für mich entschieden, und das ist auch ein individueller Entscheid, oder? Jeder muss das wissen, will er immer am nächsten anrennen. Und dann habe ich für mich entschieden, hey, ich mache das nicht. Ich mache jetzt einfach nichts. Ich habe mir meine Ziele definiert, was ich will für meine Gesundheit und Familie und so Sachen. Und ich tue nicht wieder am nächsten finanziellen Ziel nachrennen. Oder? Ich habe gewusst, wenn ich das Geld, das ich kann, investieren kann, dann kann ich von dem leben. und habe das dann einfach so akzeptiert. Aber ich habe dann auch gemerkt, ich muss mich manchmal wieder zurückhalten. Weil das ist so, ist ja wie im Naturell, oder? Also wenn du einmal Unternehmer bist und eben auch den Drive hast, etwas zu machen, dann schaltest du nicht einfach ab, weil du das erste verkauft hast. Und das ist schon etwas, wo ich immer wieder muss dran denken und mir selber bewusst machen, so hey, das Ziel, das du gehabt hast, hast du erreicht und jetzt hast du andere Ziele, oder? Und nicht immer das nächste finanzielle Ziel nachrennen.
Also einfach, weil du gemerkt hast, das bringt dir nichts, das macht dich auch nicht glücklich, das kann nicht der Inhalt sein vom Leben jetzt in Zukunft, dass du einfach im Nächsten nachher rennst und im Nächsten genau. Du bist vielleicht Milliardär, aber dann schaust du zum Nächsten und denkst, 10 Milliarden
wert. Ja, genau. Ja. Eben, und das ist mir dort so präsent geworden, weil er hat das gleichzeitig gemacht wie ich und er hat einen Betrag gehabt, wo ich gesagt habe, hey, wow, so viel wäre wirklich geil. Und er hat halt den gleichen Gedanken
gehabt. Ja, 99% von den Leuten denken bei deinem Betrag, ja. Wow, der Betrag wäre wirklich geil. Also, ja, ich merke es für mich auf einem massiv tieferen Level, wo ich einfach irgendwie selber merke, bei meinen Unternehmen, wie am Schluss Einkommen, wo du irgendwie das Gefühl gehabt hast, ja, früher hast du gedacht, wow, wenn ich mal so viel verdiene, dann. Dann verdienst du, und dann bist du beim Nächsten, und dann verdienst du wieder, und dann bist du beim Nächsten, und dann bist du wieder beim Nächsten. Und irgendwie ist wirklich so realisiert jetzt, es ändert nichts. Es ändert nichts. Und das ist aber brutal schwierig. Also man hat das Gefühl, es ist so einfach. Und es ist immer, wenn man ja dem zulässt, und da denke ich, ja, habe ich früher auch so, wenn ich jetzt dir zugelassen hätte früher, die sagen, ja, kannst du ja da einfach sagen, du bist ja. reich.
Ja, ja. Also,
aber es ist schon so. Und ich glaube, warum haben wir das nicht? Also so viele Leute, es gibt irgendwo eine Grenze, wenn du weniger verdienst, ist es wirklich das Leben scheisse. Oder? Wir müssen diskutieren. Aber ab dieser Grenze, und die mag auch noch ein bisschen unterschiedlich sein, je nach Person und Lebensstil, den du willst und hast, aber ab dieser Grenze, mehr hat schon fast keinen Grenznutzen. Außer bei dir ist jetzt der Grenznutzen, dass du nicht arbeiten musst. Okay, also es kommt jetzt einfach wirklich passiv rein. Aber...
Ja, aber also das ist einfach so etwas, was du selber musst lernen musst. Das Kind muss die heiße Herdplatte anlangen, sonst kannst du mir nur so viel sagen. Ich glaube, das muss jeder selber lernen.
Krass, ja. Ich hoffe, ihr lernt das. Und es ist aber auch nicht schwierig, zufrieden zu sein mit dem, oder? Wenn selbst du sagst, bei deinem Betrag, der für mich, für fast alle Leute wäre, wo du denkst, wow, krass, also irgendwo, ich glaube, er ist mindestens achtstellig, oder? Oder er ist achtstellig. Hat man so
etwas. Darf nichts dazu sagen.
Es ist meine Behauptung. Das heisst, es ist ein zweistelliger Millionenbetrag, der für eigentlich alle nahezu wäre, wow, bei dem. Und wenn du nachher sagst, dein Kopf sagt dir eigentlich, noch mehr wäre geil, und du hast irgendwie, jetzt habe ich halt da, dann muss man wirklich sagen, das kann nicht der Inhalt sein vom Leben.
Ja.
Spannend. Schön, hast du die Entscheidung getroffen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Werde deinen Weg weiter verfolgen. Wenn jetzt jemand dir folgen will, wo macht er das am besten? Eben, Instagram ist eher privat, in dem Fall LinkedIn, wenn er so ein bisschen will.
Ja, also Instagram, also mein Instagram ist öffentlich, also man kann mir dort folgen, das ist klar. Das ist einfach Lukas.Speiser, glaube ich. Sonst LinkedIn habe ich ein bisschen Content, dort eher Business, über Investments, über Amorana. Dort mache ich auch Posts über Höhle der Löwen, Startups, so Sachen. Mhm. Also wenn das jemand interessiert, dann auf LinkedIn.
Ja. Eine Webseite hast du nicht?
Nein.
Nicht. Gut. Perfekt, ich finde es natürlich verlinkt in den Shownotes und unterhalb vom Video. Mir bleibt noch zu danken. Merci vielmals für deine Zeit, dass du da extra auf Lenzburg gekommen bist. Dass ich
danke dir.
Und noch ganz eine gute Zeit.
Danke gleichfalls.
Okay. Ciao, ciao.
Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann, dein Nico.